Etwas, was ich schon wichtig finde zu sagen, ist, dass die nicht monogame oder polyamore Beziehungsform keine Rettung ist für Beziehungen, die eigentlich sich gerade eingestehen müssten, wir sind an einem Punkt, wo wir miteinander nicht mehr weiterkommen, also holen wir uns andere rein, die uns etwas ausgleichen, was wir beide miteinander nicht mehr schaffen.
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist.
So, hallo und herzlich willkommen auf dem Beziehungskarussell. Mein Name ist Ricardia Bramley und wir starten heute schon in die zweite Runde dieses Beziehungspodcasts, wo wir über alle möglichen Beziehungen sprechen. Auch romantische, aber nicht nur. Wir sprechen über Beziehungen, die im Business stattfinden, die zwischen Eltern und Kindern stattfinden und vielleicht auch zum ganz großen Ganzen im Leben. Und heute habe ich mir zwei Leute eingeladen, die mit uns über Polyamorie sprechen werden. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern sie sind zum einen beruflich damit konfrontiert, wenn man so möchte, oder sehen zumindest sehr viel in diesen Bereich hinein. Und zum anderen leben sie die Polyamorie auch selbst. Ich wollte ganz kurz noch auf meinen anderen Podcast hinweisen. Bitch Breathe heißt der. Der ist auf Englisch. Und da sprechen wir auch sehr viel über Beziehungen, aber vor allem über alle möglichen Themen, die ich als Frau in meinen 40ern so, ja, interessant fand, sozusagen. Und dann kommen wir auch schon auf die zwei. Ich spreche heute mit Jamila und Tino Mewes. Und ich würde euch beide jetzt jeweils einfach kurz einladen, dass ihr erzählt, was ihr eigentlich macht.
Ja.
Also ihr dürft jetzt loslegen.
Soll das sein? Danke fürs uns hier haben. Wir machen verschiedenste Dinge. Ich bin Schauspieler und bei uns klingelt es an der Tür. Und leicht ablenkbar und ich habe ADHS.
Was ein,
echt jetzt?
Was ein sehr wichtiger Teil vielleicht auch noch führt in unserer Unterhaltung über Polyamorie.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ich bin Jamila und ich bin emotionsfokussierte Paartherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe mich spezialisiert auf Paare, die nicht monogam oder polyamor leben wollen. Begleite aber auch sehr viele monogame Paare, Paare in allen Beziehungsformen, genauso sehr wie Paare, die sich trennen und das bewusst gestalten möchten. Und wir sind verheiratet seit 13 Jahren. Wir hatten gerade unseren 13. Hochzeitstag.
Ich hätte sofort gewusst.
Und
ich habe gerade getrunken.
Ich war nur gerade betrunken.
Die letzten 13 Jahre.
Die letzten 13 Jahre. Wir sind seit 14 Jahren zusammen. Und wir sind einen absoluten Großteil dieser Zeit, die wir zusammen sind, in einer nicht monogamen Beziehung. Wir waren nur recht kurz monogam.
Ja.
Also 5, 6 Jahre.
Waren schon 5, 6 Jahre. Also nicht so kurz. Wir haben schon eine ganze Weile sehr den Fokus auf uns gehabt und das auf die ersten beiden Kinder. Und ja, jetzt kann man, ja, 8 Jahre würde ich sagen, jetzt ungefähr.
Und genau, wir haben 3 Kinder und versuchen uns so miteinander durchzunavigieren, durch den Dschungel dieser Entscheidung des Lebensstils, die wir getroffen haben.
Da kommen wir auch noch ganz viel drauf zu sprechen, aber vielleicht als allererstes, weil es eine große Neugierde rund um dieses Thema gibt, aber auch sehr viele Missverständnisse. Was machen die denn jetzt eigentlich und mit wie vielen und was ist das? Also was ist Poly? Ich kürze es jetzt mal ab, Polyamorie. Und gibt es einen Unterschied zu offenen Beziehungen?
Mhm. Ja, genau. Es gibt einen Unterschied, der für viele Menschen auch sehr wichtig ist zu ziehen an dieser Stelle, denn die nicht monogame Beziehung, die offene Beziehung beschreibt ein Einverständnis zwischen einem Paar mit anderen Menschen auch Sexualität, Intimität leben zu können und meistens in unterschiedlichen Regelwerken. Und in der Polyamorie, das beschreibt die Vielliebe genau genommen, also die Möglichkeit, in Beziehung, in Liebe mit mehreren Menschen zu sein. Und ich persönlich unterscheide da auch nochmal, dass die Bezeichnung Poly zu sein im Grunde vor allem nicht nur bezeichnet, wie es in meiner Gefühlswelt aussieht und wie viele Menschen ich da zulasse und reinlasse, sondern vor allem, wie viele Beziehungen ich führe, was mit wahnsinnig viel Verantwortung und Aufgabe und Commitment zu tun hat. Insofern finde ich das schon eine wichtige Unterscheidung zu machen, denn sich auf der einen Seite zu erlauben, hey, es ist okay, wenn du Dinge tust, die außerhalb der monogamen Norm entsprechen und es ist okay, wenn wir daten oder uns auf bestimmten Partys besonders frei fühlen dürfen, ist das eine Sache, die auch sehr viel Kommunikation braucht in einer Beziehung. Und eine andere Sache ist es, sich tatsächlich dafür sehr bewusst zu entscheiden, eine ethische, nicht monogame, polyamore Beziehung zu führen, wo alle Menschen berücksichtigt werden.
Also quasi im Sinne von offene Beziehung, Polyamorie und dann also ethische Polyamorie, weil du unterscheidest Polyamorie.
Ich wollte nur in der Differenzierung der Begrifflichkeit nochmal die Unterscheidung machen, dass es nicht nur heißt, oh, jetzt erlauben wir uns, wir dürfen auch andere lieben. Das ist sicherlich ein Teil, der dazu führt, warum überhaupt der Wunsch nach Beziehung entsteht. Aber Polyamorie beschreibt für mich vor allem, wir haben mehrere Beziehungen, die wir pflegen und zu denen wir uns verhalten, anstatt es vielleicht ein bisschen oberflächlicher ist mit Personen, wo wir weniger Commitment zu haben.
Absolut. Ich finde es auch einen total wichtigen Punkt, den ich in der Reise da drin echt recht spät erst verstanden habe und auch dieses Wort ethisch jetzt wie so ein wirklich super Begriff wahrnehme. Aber darauf später noch, auf jeden Fall nochmal zu sprechen, aber ja.
Ja, ich habe, weil es eigentlich so die erste Frage ist, die ich innerlich hatte und die ich auch immer wieder bei anderen erlebe, lass mich die loswerden, weil ich finde, es ist ein großes Thema. Und für viele von uns gleicht der Liebe so eine Art Besitzanspruch. Das ist mein Partner, der jetzt ist mit mir für immer, das ist auch mein Körper. Ich sage auch manchmal spaßeshalber zu meinem Freund so, das ist jetzt alles meins. Also er. Aber wie kann ich mich davon lösen, wenn ich zum Beispiel ein Thema mit Eifersucht und vor allem auch Verlassensängsten habe? Gibt es da Möglichkeiten? Sollte ich mich überhaupt dem aussetzen? Also Tino, vielleicht du mal als Erster. Hast du damit ein Thema? Ist das was, womit man struggelt und was vielleicht auch nachlässt?
Ich finde halt, in der Auseinandersetzung von Liebe und Besitzanspruch, ich finde, das ist ein Riesenthema, eben nicht nur in der nicht monogamen Welt, sondern eben auch in jeder Beziehungsform. Und finde das etwas, wo ich durch in meinem Leben auch schon oft an Themen geraten bin, wo ich merke, da entweder gehe ich mit einer hohen Erwartung um, dass ich das sein muss für den Partner, oder ich spüre durch Konflikte immer mehr, dass ich zu hohe Erwartungen habe an eine Art von entweder Besitzanspruch oder eben also diese Art und Weise des, das ist doch jetzt mein Recht, das mitzuentscheiden zu dürfen. Ist es aber nicht. Also, in meinem angekommenen Verständnis von was Liebe ist und was Beziehung ist, ist das inzwischen einfach nicht da. Ich finde das einfach keine gesunde Beziehungsform, in der man das Gefühl hat, man besitzt den anderen. Spielerisch, was du gerade gesagt hast, total. Ich werde auch manchmal noch so ein Gefühl da ausgelöst von so einem spielerischen Anreiz, der das zum Beispiel sagt, wo es dann in mir so eine Empörung gibt oder andersrum, wo ich was sage und ich denke, ich meine es natürlich nicht so und sofort wieder zurücknehme, aber das ist natürlich nicht wirklich meins, aber ich hätte es gerne für diesen Moment, im Spielerischen auf jeden Fall, aber in der wahren Tiefe von Emotionen und Verbindungen ist für das, wie ich das wahrnehme, das größte Geschenk der Liebe jemanden. Ich habe leider diesen tollen Satz vergessen, wie der Hübner hat das, glaube ich, so toll ausgedrückt.
Gerald Hübner,
genau. Die Entfaltung.
Es ist gut, dass ihr beide den Namen kennt, aber das sind auch nicht. Das geht mir auch oft so.
Irgendwas mit die Entfaltung des anderen. Aber was ich damit meine, ist einfach, dass ich die andere Person dafür liebe, wie sie ist, ohne dass ich etwas daran verändern will oder dass ich etwas brauche, was nur für mich ist. Und ich habe tatsächlich gemerkt, um auf deine Frage genauer zurückzukommen, dass in unserem Übergang von monogam zu offen, zu Polyamorie, es parallel, also zwei Wege in mir gab. Natürlich gab es eine Auseinandersetzung mit Eifersuchtsthemen, mit Besitzanspruchsthemen und so weiter. Aber es gab wirklich wie einen zweiten Weg, der dadurch immer ruhiger und beruhigter wurde, weil die Angst, die man in, sagen wir mal, in den ersten Beziehungen, die ich so erlebt habe in meinem Leben, habe, oh mein Gott, ich muss das alles sein für den Partner, der erwartet von mir das und das und das, wenn ich das nicht bringe, dann verlässt sie mich oder bin ich nicht gut genug, was auch immer. Wenn ich es aber schaffe, so Beziehungen zu führen, dass meine Anerkennung für die Beziehung und dass ich einfach gar nichts leisten muss, sondern ich als Mensch geliebt werde. Und das kriegt man dann als Beweis in einer polyamoren Beziehung, wenn es einen anderen Partner gibt, der theoretisch alles das kann, was ich auch kann, oder vielleicht noch ganz andere Sachen kann. Und meine Partnerin ist, aber trotzdem bleibt sie ganz klar mit mir in Verbindung. Und das also war für mich immer ein Punkt, der das total gleichzeitig total beruhigt hat, weil es dann so, ach so, okay, dann ist es ja gar nicht so wichtig, dass ich das alles auch tue, sondern die Liebe ist ja pur.
Ja, also wenn ich es mal, so wie ich es gehört habe, zusammenfasse, dann ist es so, weil es polyamorös gelebt wird und der Mensch sich immer wieder neu dazu entscheidet, zu mir zurückzukommen, weil ja die Optionen direkt hier sind und auch ausgelebt werden, darin liegt eigentlich ein sehr großer Beweis, dass man wirklich auch miteinander sein möchte und sich da auch jedes Mal neu für entscheidet.
Ja, weil natürlich gibt es die Ebene, in der es wichtig ist, dass eine Beziehung auch gefüttert wird und dass man sich verhält und dass man miteinander irgendwie eben etwas für den anderen auch ist, tut, hält und so weiter. Aber es gibt eben auch die Liebe, die pur ist, wo es ist, die manchmal schwer zu glauben ist, dass man einfach nur geliebt wird, weil man ist, weil man existiert, ohne dass man was tut. Und das ist aber was man für sich selbst ja ganz viel anzweifelt. Ich muss auf jeden Fall mindestens das und das machen, damit sie bleibt. Aber das ist tatsächlich ein Element, was ich gespürt habe, da drin auf eine ganz andere Art und Weise sichtbar wird.
Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Savages mit Selma Hayek und Blake Lively und so? Ich sag's mal ganz kurz, da gibt es eine Szene, die ist gleich am Anfang. Und Blake Lively hat zwei Männer. Und sie erklärt, ich glaube im Voice-Over, dass sie den einen hatte, because they would like to f***. Und sie hatte den anderen, because he made love. Das heißt, sie hatte zwei, die sehr unterschiedliche, aber in ihr integrierte Bedürfnisse abgedeckt haben. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Mensch, also zwei ist wahrscheinlich auch besser als eins, weißt du? So die Abteilung, ne? Und wenn ich aber dann drüber nachdenke, für mich das zu beanspruchen, zu sagen, ich hätte gern noch jemanden, der diesen Teil meiner Persönlichkeit abdeckt, aber umgekehrt wird mein Partner wahrscheinlich auch sagen, du, also wenn du jetzt auch zwei hast, ich habe da auch multiples Interesse, dann merke ich plötzlich in mir so ein, nee, warte, ich glaube doch nicht. Und da ist halt die Frage, was mache ich damit? Also gibt es Mittel oder Jamila, du wirst es vielleicht auch wissen, Instrumente, um diese eigenen Besitzansprüche zu reduzieren und Liebe wirklich als etwas Unbegrenztes zu erfahren. Also kann man Poly lernen letztendlich?
Ja, ich finde das total wichtig, das auch zu benennen und ernst zu nehmen, denn wir sind hier groß geworden in einer Gesellschaft, die monogam geprägt ist, in sehr vielen Generationen mittlerweile, also die Generationen, die so weit zurückliegen, wo das nochmal anders gelebt wurde, das ist einfach so nicht mehr in unserem System drin. Wir wurden monogam geprägt. Das bedeutet, wenn wir uns nun auf den Weg machen, aus welchem Grund auch immer, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal hin, zu überlegen, welche Gründe es so geben kann, nicht monogam leben zu wollen oder polyamor leben zu wollen, dann durchlaufen wir einen Paradigmawechsel und wir begegnen vielen Ängsten. Diese Ängste basieren auf all diesen Glaubenssätzen, die aus unseren Prägungen heraus entstanden sind, dass um sich richtig sicher zu sein in einer Beziehung, müssen wir sicherstellen, die einzige Person zu sein, die etwas sein kann oder geben kann, was der die andere braucht. Und das ist ein Konzept, auf dem momentan sehr viel Sicherheit basiert in Beziehungen, wo es eben nur du bist diese eine Person für mich und ich eben auch für dich, und in gewisser Weise beanspruchen wir einander oder haben eben diesen Anspruch auf Besitz, auf du musst mir das geben. Und du darfst es auch bitte keinem anderen geben, weil dann bin ich sofort berührt mit meiner Angst, nicht zu reichen. Und das bringt mich in Gefühle. Und sich diesen Gefühlen auszusetzen, braucht Mut und ein Verständnis darüber, in gewisser Weise wie eine Art Mindmap, wo befinde ich mich gerade? Okay, ich befinde mich gerade in einem Feld, wo Glaubenssätze dominieren, die mir sagen, das ist gefährlich. Jetzt die Vorstellung oder das Umsetzen, das Erleben, ich bin mit Eifersucht konfrontiert, ich bin mit Verlustangst konfrontiert, das fühlt sich gefährlich an. Und das macht Sinn, weil das ist, was Ängste tun sollen. Ängste sollen uns alarmieren. Ängste sollen uns dazu bringen, aufzuhorchen, zu reflektieren, in welcher Situation bin ich gerade und sollte ich dafür sorgen, in einer Sicherheit zu sein. So sehr wie bestimmte Geräusche in der Umwelt uns dazu bringen, dass wir hellhörig werden, so ist es auch in unserer Innenwelt.
Das heißt für dich, eines der Instrumente ist, dass ich eigentlich ständig in diesem Dialog, ich nenne ihn jetzt mal korrektiven Dialog, bin. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend, dass ich einerseits diesen Instinkt habe, Hilfe, hier wird's gefährlich, und andererseits, nee, ich bade jetzt erstmal, beruhig mich und mach das mit mir aus oder dann auch mit dem polyamorösen Partner. Also ist das das Instrument, dass ich in diesem ständigen Dauerdialog bin?
Ich denke, dass das der Beginn eines Paradigmawechsels, das Wort ständig gut passt, ja. Ich glaube, zu Beginn ist es viel. Zu Beginn sind wir sehr viel konfrontiert, so wie immer, wenn wir etwas Neues lernen. So wie wenn wir das erste Mal einen Muskel betätigen und merken, nachdem wir ihn betätigt haben, tut er weh, weil er wird jetzt neu trainiert. Das bleibt so nicht. Und das hat wesentlich was damit zu tun, auf welche Reise wir uns begeben, ein Narrativ zu entwickeln, auf dem wir unser Sicherheitsgefühl miteinander auf etwas anderes basieren als Exklusivität. Und dann ist das nicht heute, denke ich, nicht ständig darüber nach oder muss nicht ständig in einem inneren korrektiven Dialog sein mit mir. Denn für mich stimmt heute etwas ganz anderes, was vor 10 Jahren so wahrscheinlich noch nicht gestimmt hat. Noch nicht ganz. Ich hatte, glaube ich, schon immer ein Verständnis dafür und ein Verlangen. Und daraus entstand sicherlich auch der Wunsch nach dieser Beziehungsform. Aber es gab eben auch sehr, sehr groß in mir das Gefühl von, aber das kann ich nicht. Und das ist übrigens auch der Satz, der uns am meisten begegnet. Also, ich könnte das ja nicht. Und das verstehe ich, denn wir haben nicht die Beispiele gebracht. Das ist so, wie wenn mir mein Steuerberaterin, was für diese Person sehr leicht ist, erklärt und ich denke, oh Gott, ich könnte das nicht. Nee, ich könnte es nicht, weil ich habe mich nicht mit dieser Welt auseinandergesetzt. Ich könnte es aber lernen, ja. Ich könnte lernen, mich mit einer Fähigkeit zu entwickeln, mich mit meinen Gefühlen so auseinanderzusetzen, dass ich zum einen Verantwortung dafür übernehme, was bedeutet, dass ich eben auch verstehe und lerne, was ich brauche, um mich zu regulieren. Es geht also hier nicht darum, sich abtrainieren zu wollen, Eifersucht zu spüren. Ich glaube, dass das in gewisser Weise unrealistisch ist. Ich glaube schon, dass wir eine weniger hohe Form von Eifersucht mittlerweile haben, weil wir sehr viel trainieren, sehr viel diesen Muskel trainieren. Und es fühlt sich nicht mehr so an wie in den ersten Malen, wo es wirklich physische Reaktionen vielleicht gab, wo man wirklich in Aufregung war innerlich. Mittlerweile gibt es sehr viel mehr Beruhigung und sehr viel weniger, was mich in Unruhe bringen kann, wenn Tino mit anderen Menschen unterwegs ist, auf Dates ist oder sich in anderen Kontexten erlebt, was nichts mit mir zu tun hat. Und trotzdem ist Eifersucht ein ganz menschliches, normales Gefühl, wie jedes andere Gefühl auch. Und wie mit jedem anderen Gefühl können wir einen Umgang damit lernen. Das bedeutet aber eben, sich damit auseinanderzusetzen.
Üben, üben, üben sozusagen. Ja. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich habe in diesem tollen Buch, das du ja auch kennst, Poly Secure, habe ich ein schönes Zitat gefunden und ich habe da lang drüber nachgedacht. Und zwar schreibt sie, also ich paraphrasiere jetzt mal auf, ich sage es mal auf Englisch und dann paraphrasiere ich auf Deutsch. You shouldn't enter CNM, so consensual non-monogamy, unless you are ready to process, communicate, grow, and then process, communicate and grow some more. This is because having multiple partners will expose all of your relationship baggage. Also mit anderen Worten, wenn du nicht Bock hast, zu wachsen wie so, wie so eine Raupe auf Speed, zu transformieren, ja, und auch das Gefühl hast, dass das dir langfristig zu viel Arbeit ist sozusagen, und wenn du nicht sicher bist, dass du mit dem ganzen Gepäck, was damit dann einhergeht, eigentlich deine ganze emotionale Historie wahrscheinlich seit Kindheit, dann lass es vielleicht lieber. Und so kam ich auf den Gedanken zu fragen, sag mal, wie gesund muss ich eigentlich im Kopf und im emotionalen Haushalt überhaupt sein, dass ich so eine Konstellation in Erwägung ziehen kann? Trauma führt jetzt ein bisschen zu weit, so, weil alle haben irgendwas, womit sie gehen müssen. Aber was würdest du sagen, ist eine gute Grundkondition, Konstitution, um zu sagen, ey, lass mal machen? Oder hängt es, da kann Tino vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen, hängt das eher davon ab, in welcher Beziehung bin ich? Und von dieser Basis aus erlaubt es mir das eigentlich, das Ganze zu erkunden. Wo müsste ich emotional und auch vom Kopf her sein, damit ihr beide sagen würdet, ja, ist eine gute Basis, dass man da mal auf Entdeckungsreise geht?
Also ein bisschen klar. Ich glaube, das ist wirklich so, dass es viele Faktoren gibt. Und das erinnert mich fast so ein bisschen an die Frage, die man ja auch oft bekommt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen? Wie ready muss ich sein, um Eltern zu werden? Denn auch das bringt unglaublich viel Gepäck hoch und lässt uns mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen, die wir vorher einfach noch nicht hatten. Neue Verlustängste, neue Perspektiven zu unseren Eltern, so wie wir aufgewachsen sind und so, wenn ich über quasi Eltern werden rede. Und da sagt mir dann immer so, es gibt irgendwie nicht so den richtigen, perfekten Zeitpunkt. Ich finde, ja, gibt vielleicht nicht den perfekten Zeitpunkt, aber es gibt definitiv Punkte, wo man es nicht machen sollte. Also, ich finde, also von dem, wie ich es wahrnehme, ist es schon wirklich wichtig, einem in der Beziehung eine Sicherheit gefunden zu haben miteinander, in der man eben eine neue Art von Risiko eingehen kann, eine neue Art von Entwicklung sich erlauben kann und sich das anguckt. So. Und im Gegensatz zu Kinderkriegen hat man ja auch den Vorteil in der Welt von Nicht-Monogamie, dass man jederzeit auch kurz mal das nicht leben kann. Dass man kann das Kind halt nicht jetzt...
Man ist sozusagen nicht damit verheiratet, polyamorös zu sein.
Man kann pausieren, man kann halt sich wirklich davon wieder zurückziehen und merken, wir haben es ausprobiert und es ist nicht für mich, oder du hast es ausprobiert und oder die Beziehung hat es ausprobiert und wir merken, wir müssen was verändern und so. Man kann halt wirklich so toll sich darin auch verändern und das anpassen, wie es halt für eine Person gut ist. Was halt beim Elternsein nicht funktioniert, das kannst du das Kind halt nicht für ein Jahr nochmal weggeben und merken, okay, alles klar, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir das wirklich wollten. Aber da geht es wirklich. Und das haben wir auch in unserer letzten Podcast-Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, aber da ging es auch darum, dass es so wichtig ist, sich diesen Raum und diese Zeiten zu erlauben. Und ich glaube, das ist einer der großen Momente, die man am Anfang spürt, dass man so mit so einer, weil es ja auch einfach wahnsinnig spannend ist, mit so einer Neugierde und Lust da reingeht, das könnte etwas sein, dass man sich dann manchmal nicht so erlaubt, langsam zu sein oder Pausen zu machen, Räume zu geben und sowas. Und nochmal zurückzukommen zu den Grundsachen, die man braucht, um das zu machen. Also einerseits die Verbindung in der Beziehung, andererseits die Mental Health, glaube ich auch. Das ist ein großer Punkt. Ich glaube, dass man das ganz schnell spüren würde, wenn man das aus einem zu frühen Punkt heraus tut. Wenn man das so wie eine Art von ja, aufregende Idee ausprobiert und dann merkt, okay, aber das wirft zu viel auf. Das ist jetzt so zu viel. Das habe ich gar nicht erwartet, dass das jetzt als Thema auslöst in mir. Und wenn man dann den Mut hat, das klar auszusprechen und dann guckt, was es bedeutet, ob man dann halt wieder ein Stück zurückgeht oder ob man halt irgendwie sich dann eben damit auseinandersetzt. Also ich glaube schon,
dass... Das ist ein passender Alarm im Hintergrund bei mir. Hört ihr das auch?
Das ist bei uns. Was ist das bei dir? Wow. Also aufgepasst. Genau. Also erstmal mindestens 3 Jahre Therapie, Einzeltherapie vorher und dann... Nein, aber... ich empfehle immer allen meinen Freunden, die sind schon alle genervt, dass ich mal eine Therapie empfehle, als grundlos.
Ich freue mich ja, dass du das als, das ist ja ein Trend in den letzten Jahren, dass auch die Männer öffentlich bekannt geben, ja übrigens, ich mache Therapie, manchmal wird es dann auch schlecht verwendet, so nach dem Motto, ich bin total reflektiert und stimmt gar nicht so, ne, hab nur den Jargon. Aber ich mag, was du sagst, dass du sagst, man ist ja nicht total daran gebunden. Also wir gingen ja oft im Leben davon aus, so, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und das muss ich jetzt auch so durchziehen. Und die Wahrheit ist, wer A sagt, muss nicht B sagen. Das stimmt überhaupt nicht. Und das finde ich ganz erfrischend, dass du das nochmal so betonst, dass es eben nicht so linear ablaufen muss.
Absolut. Ja. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben ganz klar eine Entwicklung sind, wo wir erstmal nicht zurück können, wo wir erstmal mit umgehen müssen. So wie wir ziehen um, ist ein neues Haus, wir müssen damit erstmal klarkommen. Mhm. Nicht sofort wieder ausziehen, wenn es uns nicht gefällt, sondern wir gucken, ob wir da ankommen können, so wie beim Elternsein eben. Andere Themen, wo wir uns nicht erlauben, das Gefühl, der was vielleicht aufkommt, was es wieder in Frage stellt, dem zuzuhören, wie zum Beispiel, wir gehen in einen neuen Job und merken, nach einer Weile irgendwie ist es nicht so gut, aber ich muss ja irgendwie, ich bin ja gerade erst hier angekommen. Also sich überhaupt diese Räume zu erlauben, ist halt ein großes Thema, finde ich, überhaupt in der inneren Reise, aber eben auch mit offene Beziehung und Polyamorie, dass du dem zuhörst und darüber redest, das kommunizierst und guckst. Und dann ist es eben nicht linear, sondern kannst es anpassen.
Wir wohnen ja in Berlin. Das heißt, für uns sind ja eh alle möglichen Beziehungsmodelle erstmal denkbar und einen Club gibt's wahrscheinlich auch. Zumindest aber eine Community. Und jetzt habe ich mich natürlich oft gefragt, aus dieser algorithmischen Bubble heraus, ist Polyamorie jetzt wirklich eine Alternative zur Monogamie, so eine Art Zukunftsmodell? Ja, oder ist es eher so ein Nischenphänomen, vielleicht auch so ein Hochwabern von etwas, was dann wieder sozusagen zurückgeht? Und das eigentlich nur zugänglich ist für diejenigen wenige unter uns, die das können und wollen und letztendlich auch vielleicht sich trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt, ne? Erzähle ich den Leuten das? Wie vermittle ich das den Kindern? Also glaubt ihr, das ist was, it's here to stay? Oder sehe ich hier gerade einfach einem kleinen Mini versus Megatrend zu?
Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, dass es eine Entwicklung gibt in so vielen Bereichen und eben auch in der Öffnung und Akzeptanz aller Formen. Es gab neulich, habe ich das irgendwo gesehen, da ging es eigentlich um Queerness und wo kommen sie alle her? Und dann wurde ein Beispiel gezogen von damals, als irgendwann erlaubt wurde, dass in der Schule auch Kinder mit links schreiben dürfen, wenn sie LinkshänderInnen sind. Und dann gab es danach eine große Empörung, wo kommen die ganzen LinkshänderInnen her? Die kommen nirgendwo her, die waren schon immer da. Sie waren schon immer da, aber sie durften nicht sein. Genauso wie in der Gay Community dann die Revolution gab, genauso wie es Transmenschen schon immer gab. Aber sie durften sich noch nie so zeigen wie heute, weil es nicht sicher war. Mhm. Und genauso ist es in den verschiedenen Beziehungsformen. Es gibt wahnsinnig viel Stigma. Es gibt wahnsinnig viel Verurteilung darüber. Es gibt Ideen, die platziert werden, um eine monogame Beziehungsform, die momentan eben dominiert, rechtfertigt und die ist nicht leise, weil es ist gefährlich, es fühlt sich bedrohlich an, dass plötzlich vielleicht der Mensch, den man liebt und mit dem man schon vielleicht lange zusammen ist, jetzt auch hört, dass irgendwer anders auch im Umfeld, und das schürt dann eigene Ideen und vielleicht einen eigenen Wunsch. Und das ist etwas, was natürlich auch bedeuten kann, dass Beziehungen auseinanderbrechen, wenn realisiert wird, dass der Wunsch, die Beziehungsbedürfnisse so unterschiedlich sind, dass sie sich nicht vereinen lassen. Denn etwas, was ich schon wichtig finde zu sagen, ist, dass die nicht monogame oder polyamore Beziehungsform keine Rettung ist für Beziehungen, die eigentlich sich gerade eingestehen müssten, wir sind an einem Punkt, wo wir miteinander nicht mehr weiterkommen, also holen wir uns andere rein, die uns etwas ausgleichen, was wir beide miteinander nicht mehr schaffen oder nicht, an was wir nicht arbeiten wollen oder können. Und dann funktioniert das nicht. Und davon gibt es aber einige Erfahrungen da draußen, die dann beschreiben, das geht nicht. Polyamorie oder Nichtmonogamie geht nicht. Ja, haben wir auch mal probiert und dann ging alles in die Hose. Natürlich kann das eine Beziehungsform sein, die man ausprobiert, und wie Tino schon gesagt hat, davon dürfen wir uns wieder distanzieren. Wir können sagen, hey, das war aufregend und das war ein schönes Abenteuer und wir hatten einen guten Sommer, aber die Arbeit, die
der legendäre Polisommer.
Wir sind ja in Berlin. Das, was es bedeutet, das, was ich da reingeben muss, um das gut möglich zu machen, um hier sauber zu arbeiten, um mit dir...
Ich mal sauber.
Wir machen hier eine ganz chirurgische Polyamorie.
Ja. Ja. Ich meine,
sauber zu arbeiten.
Sauber arbeiten heißt für mich, wir setzen uns mit den Gefühlen auseinander, wenn sie da sind, und schieben sie nicht auf den Herbst nach dem Sommer. Sondern ich spüre jetzt heute hier, du hast ein Date und das kostet mich gerade unheimlich was, damit umzugehen, weil ich habe PMS, ich hatte einen Konflikt mit meiner Freundin, die Kinder waren sau anstrengend heute und ich hatte einen krassen Arbeitstag, und jetzt gehst du, das bringt mich ans Ende meiner Kapazitäten, und heute ist es für mich krass schwer, das jetzt auch noch irgendwie hier gerade zu handeln, denn es ist überhaupt nichts Falsches daran, dass du das willst. Es ist total in Ordnung, dass du diese Verabredung auch schon von der Woche eingetragen hast. Daran ist nichts Falsches. Du hast die Schuld, dass es mir so geht. Aber ich bin gerade unheimlich am Limit und herausgefordert, damit umzugehen, dass das jetzt heute auch noch eine Regulation von mir braucht. Und heute, I don't know, geht es zu verschieben oder... Was brauche ich gerade? Kannst du mich in den Arm nehmen? Oder was auch immer es für mich für Mittel, und ich habe unterschiedliche Dinge, die mir helfen, und unterschiedliche Tools, mit denen ich mit meinen Klienten erarbeite, weil das ist sehr individuell, was wir dann brauchen, um uns zu regulieren. Was ist es, was ich brauche? Mhm. Es gibt aber Strukturen innerhalb einer Beziehung oder Persönlichkeitsstrukturen, die eher dagegen sprechen, dass Monogamie, Nicht-Monogamie oder Polyamorie eine geeignete Beziehungsform ist.
Oder auch zukunftsträchtig ist, als Mainstream sozusagen.
Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht unbedingt sagen, denn etwas, was passiert ist, es gibt immer mehr und mehr Bewusstsein. Wir setzen uns immer mehr und mehr auseinander mit dem, wie wollen wir leben? Wie wollen wir unsere Lebenszeit verbringen? Was ist es, was mich nährt, und was ist es, was mich eher erschöpft? Es gibt immer mehr Bewusstsein darüber, welches Konzept nicht funktioniert und was erstrebenswert ist. Wir sind da vielleicht noch nicht vollends, obwohl viel über die 4-Tage-Woche diskutiert wird. Es ist immer noch etwas, wo wir hinarbeiten. Ich sehe aber schon, dass die Fähigkeit, die wir unseren Kindern schon mitgeben, über Gefühle zu reflektieren, über sich bewusst sein und ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, was ist es eigentlich, was ich brauche hier gerade, was dazu führt, dass wir ganz anders im Erwachsenenalter in Beziehung treten, wo schon vornherein die Übergabe von Verantwortung eine ist, die weniger passiert. Ein Bewusstsein, womit erwachsen geworden wird und in Beziehung getreten wird und Berufe ausgewählt werden. Wenn wir in die Zukunft blicken, und ich habe noch nicht wirklich eine Idee davon, was unsere Kinder beruflich wohl werden, wenn KI so übernommen hat, dass viele Berufe so einfach überhaupt nicht mehr existieren. Das heißt, da braucht es ganz viel Individualität, Persönlichkeit, Innovation. Und ich glaube, dass sich das auch in Beziehungen überträgt. Und ich weiß auch, dass es noch eine Weile dauert, bis da tatsächlich es eine Normalität ist, dass es viele verschiedene Formen von Sein gibt, von Leben und von Beziehung.
Jetzt haben wir ja viel so drüber gesprochen, was so ein bisschen so die Grenzsituationen oder Probleme sein könnten, wenn man sagt, man geht in die Polyamorie. Jetzt interessiert mich aber eigentlich auch und vor allem so ein paar Dinge, die wo man denkt, das ist vielleicht ein Nebeneffekt, finde ich aber gar nicht. Ich sage jetzt mal Stichwort Altersarmut, Polyamorie gegen Altersarmut, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte erstmal ein Zitat von Hillary Clinton nehmen. Sie hat damals vor vielen Jahren, in den 90ern war es, glaube ich, gesagt, it takes a village und irgendwie to raise children. Und meine Idee war ja, ihr seid Eltern von 3 Kindern und ihr habt ja auch mit anderen Pärchen oder Paaren, individuellen Menschen zu tun gehabt, die auch hatten. Und was ich da so ein bisschen erfahre oder gemerkt habe, war, meine Güte, da sind ja gleich mehrere Leute, die ganze Brut hier mit mir aufziehen können. Wie geil ist das denn bitte, wo die Intergenerationshilfe, die bleibt ja aus. Ne? Oma wohnt nicht mehr in der Nähe, mit Opa spricht man wahrscheinlich nicht mehr, weil der irgendwie merkwürdig ist. Und wir haben diese Auffangnetze für die Kinder ja gar nicht mehr. Wie seht ihr es sowohl persönlich und vielleicht, Jamila, du auch in den Menschen, mit denen du arbeitest, ist das messy, a lot, oder ist es mehr hilfreich, dass man sagt, komm, lass mal hier Moritz die Kinder abholen, ich habe gerade 5000 andere Dinge, wo ich sein bin und was ich tun muss. Was würdet ihr sagen, was überwiegt
von beiden? Ich finde, dass das total, also auch ganz individuell ist vom Wahrnehmen, aber ich fand immer, es gab so Zeiten, in denen ich das so beschrieben habe, wie es bei uns zu Hause ist, um es dann irgendwann so klar zu machen, was es ist, habe ich gesagt, naja, also ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie Patchwork, aber ohne Patch.
It's just work.
It's just work. Aber es ist eigentlich, ja, die Idee von der Patchwork-Family ist ja, dass das funktioniert, dass alle, auch wenn sich die Hauptkonstellation, Kernfamilie oder getrennt hat, dass die neuen Partner sich alle so ein bisschen um die Kinder kümmern und alle kommen miteinander klar. Also es ist Patchwork, es funktioniert, im besten Falle. Aber das ist die Idee. Und wenn man eben eine Form wählt, in der alle im Polykül damit okay sind, dass es größer gelebt wird, also dass die Person entweder oft da ist oder auch Kinder hat, die sie dazu bringt oder auch Verantwortung übernimmt für die Kinder oder für unsere Kinder, jetzt wenn ich einfach von uns spreche, dann ist das einfach ein totales, dann kommt man schon so in dieses Dorfgefühl hinein, was irgendwie total schön sein kann und dann auch total unterstützend sein kann. Und ich kann mir das total vorstellen, dass das etwas ist, was ich individuell ganz bereichernd sein kann. Also als einfach wirklich genau das ist. Wir sind ja irgendwie immer mehr in der Gesellschaft dahin gezogen und gedrückt worden, dass die Erwartungshaltung steht, ein Mann und eine Frau haben ein Kind und müssen sich darum kümmern. Vielleicht hilft die Oma mal. Aber das ist ja nicht so, wie wir Menschen auf diesem Planeten gerollt sind, sondern wir haben ja uns immer eigentlich unterstützt. Und das ist eigentlich eine unserer größten und wertvollsten Fähigkeiten, sozial zu sein. Auch eine Überlebensfähigkeit. Also wenn man so ganz weit zurückgeht, dann ist es ja quasi die menschlichen Spezies, die es gab, deswegen nicht überlebt haben, auch wenn sie körperlich stärker waren, weil sie stark waren, sondern weil die überlebt haben, die halt sozial waren, die halt sich untereinander unterstützt haben. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dadurch, dass wir so viel Unterstützung von Technologie bekommen haben und so viel Erwartungs- oder weiß nicht, gesellschaftliche Verdrüdelsen, dass wir jetzt irgendwie alle dachten, nee, die Mama und Papa müssen das schaffen und gibt ja so ein bisschen Geld vom Staat. Ich glaube, mein Glaube ist, dass es immer noch die beste Idee ist, mehr Menschen, und dann ist es halt wichtig, dass man die richtigen Menschen findet und dass es für alle in Ordnung ist, weil es dann leichter wird und weil es dann auch eben tatsächlich für jeden auch wertvoller wird. Also
leichter.
Quasi jetzt eine Pro-Kontra-Liste fangen wir jetzt
die
an.
Die ADHS-Variante ist leichter. Nein, es gibt Aspekte, die werden leichter, denn es verteilt sich mehr auf alle Schultern und das macht total Sinn. Und ich erlebe eine große Bereicherung darin, mehr Eltern zu sein für viele Kinder. Und gleichzeitig finde ich eben schon, dass es mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Ehrlicherweise ist aber jede Beziehung aus meiner Perspektive als Paartherapeutin Arbeit. Und jede Beziehung hat Sacrifices. Was ist das?
Opfer?
Ja, ja.
Im Deutschen klingt das immer gleich so zum Opfer.
In jeder Beziehung, jede Beziehungsform hat Dinge, die es möglich machen oder die nicht gehen. Und jede Familienkonstellation hat Aufgaben in sich. Und ich glaube schon, dass es da drin eine Bewegung geben kann, wenn man bereit ist, diese Arbeit zu tun, diese emotionale Arbeit zu leisten, dass man miteinander in Konstellationen leben kann, wo möglicherweise tatsächlich sogar Familien gehalten werden können, weil es sich mehr verteilt. Aus meiner Beobachtung, in meiner Praxis ist es so, dass häufig auch Familien auseinanderbrechen unter der Belastung von kleinen Kindern, obwohl eigentlich ganz viel Potenzial und Liebe da ist, aber die ist so vergraben unter dieser Erschöpfung und Belastung. Und dann fängt an, dass gezogen wird, dass aufgerechnet wird, dass es schwerer und schwerer wird, einander eine durchgeschlafene Nacht zu gönnen. Und dann geht es meistens in so eine Abwärtsspirale. Mhm. Da glaube ich schon, dass das zum Beispiel ein ganz stützendes Element sein kann, wenn man eben bereit ist, diese Arbeit zu leisten.
Mhm. Das ist die emotionale Unterstützung. Gerade hatte ich es ja schon angesprochen, Polyamorie gegen Altersarmut. Ich denke mir halt manchmal, als jemand, die schon geschieden ist, beobachte ich bei mir selber und auch bei vielen Frauen vor allen Dingen, aber nicht nur, dass die Leute beim traditionellen Ehemodell, sage ich mal, danach finanziell wirklich einem Fiasko entgegensehen. Ne? Also du gehst von einem bestimmten Lebensstandard plötzlich ganz schön viele Schritte zurück und zwar unten drunter. Und ich glaube, in Amerika habe ich mal eine Statistik gelesen, eine in drei Frauen wird Empfängerin durch den Sozialstaat nach der Scheidung. Und jetzt würde es mich interessieren, wenn ich in polyamorösen Beziehungen bin, die sind verheiratet oder nicht verheiratet, das ist zunächst mal sekundär. Haltet ihr das sozusagen für ein Absicherungsmodell auch? Wieder eins, das man traditionell auch durch Familie hatte, was aber eventuell auch nicht mehr so existiert wie früher. Oder ist es dann schon so, wenn Trennung in polyamorösen Beziehungen stattfindet, dass man dann wirklich auch getrennte Wege geht, man passt nicht mehr auf die Kinder voneinander auf und es werden auch keine finanziellen Ressourcen mehr geteilt?
Ich glaube, es ist wie mit allen Trennungen oder mit allen Beziehungen. Es kommt darauf an, welche Werte gelebt werden. Ich glaube, dass das genauso sein kann, dass man sich gegenseitig sehr unterstützen kann, sich als ein Topf, ein System, ein Elternteam versteht. Und dann ist es sehr bereichernd. Wenn etwas auseinanderbricht, dann hat das viel was damit zu tun, wie viel Möglichkeiten, Fähigkeiten und Wunsch dahinter steht, dieses Auseinanderbrechen eines Polyküls genauso ernst zu nehmen und genauso gut zu verarbeiten, wie wenn sich ein monogames Paar mit Kindern trennt. Die Wertigkeit da reinzulegen, das ist eine individuelle Entscheidung und das liegt in jedem Menschen, der in diese Beziehungsform tritt, selbst, in ihm selbst, in ihr selbst, als Wert.
Aber ja. Spricht man darüber? Weil über Geld sprechen ist ja generell, selbst unter Paaren, die jetzt nur zu zweit sind, sehr, sehr schwierig und oft auch so ein bisschen mit Scham behaftet, aus vielerlei Gründen. Habt ihr das aus deiner Praxis, Jamila, oder ihr in eurem Leben, habt ihr das gut zur Sprache bringen können?
Ja, schon, oder? Ja.
Schwangere Pause.
Ja, ich habe darüber nachgedacht, wie man gut darauf antworten kann, aber ja, ich habe ja schon gesagt, weil Thema Geld schon in einer monogamen Beziehung, also ich höre das so oft, dass ganz lange auch nach der Ehe noch getrennte Konten es gibt und dass man das gar nicht weiß, was der andere mit seinem Geld macht und sowas. Und ich finde Geld ja eh so ein großes Thema, was einfach so viel mehr Bildung bräuchte, viel früher und so und viel mehr Mut bräuchte im darüber reden. Also ich meine, ich merke das ja in meinem Job auch total krass, wie wenig über Geld geredet wird am Set und dass das so ein Tabuthema ist, als wäre das irgendwie, ja. Und ja, aber für uns, also ich kann, wenn wir für uns sprechen, es ist Thema, wir reden darüber, wir auch im Polykül reden wir darüber und ich weiß nicht, wie es für dich aus der Lieblingsperspektive ist.
Ja, wenn wir, ich meine, wir leben nicht monogam und erleben verschiedenste Ressourcen, die nötig sind für uns, ein Leben zu führen, wie wir uns das vorstellen. Eine Ressource davon ist Geld. Natürlich ist sie wichtig, aber sie ist nicht wichtiger als andere Ressourcen, die wir haben. Sie ist aber genauso notwendig, darüber zu sprechen. Das tun wir in unserem Polykül, das tun wir in unserer Beziehung. Wir verstehen das eher als ein wichtiges Element, das gebraucht wird, und zwar da, wo es gebraucht wird und nicht von wem es kommt. Das ist aber natürlich für viele andere auch ein anderes Thema. Und in der Praxis erlebe ich das, dass das eine Sensibilität braucht, weil so sehr wie in der Exklusivität Sicherheit verankert ist, ist auch im Geld Sicherheit verankert. Und wenn wir in therapeutischem Kontext darüber, wenn das in irgendeiner Form Thema wird, dann fasse ich immer ein Sicherheitssystem an und nicht ein Element Geld, was unemotional ist. Geld ist hochemotional.
Ja. Ja, ja. Und bevor ich zu meiner Spaßfrage komme, habe ich eine letzte Frage, die vielleicht gar nicht so in den polyamorösen Kontext reinpasst. Und doch würde ich sie mir innerlich stellen. Gibt es so eine Art Hierarchie unter den PartnerInnen, die man hat? Also ich glaube, ich habe mal das Wort Satellitenpartnerin gehört oder Satellite Partner. Und ich glaube, es gibt auch Metamor. Metamor heißt es. Und in diesem ganzen Ding, woher weiß ich denn, dass ich die Wichtigste bin? Oder habe ich hier meine Ohrringe Queen, weißt du? Ich will halt wissen, ich bin immer noch die Wichtigste und über alles andere können wir reden. Kommt das auf? Gibt es diese Hierarchie? Ist das auch wieder von Polykül zu Polykül unterschiedlich? Ja. Was für Erfahrungen habt ihr da?
Ja, genau. Also es gibt häufig entstehen Hierarchien erstmal automatisiert, wenn ein Paar sich öffnet. Es ist das Ursprungspaar. Und wenn es dann in eine polyamore Beziehung geht, dann ist das ein weiterer Paradigmawechsel, ein weiterer Prozess zu entscheiden und dann vielleicht auch umzusetzen, inwiefern haben andere PartnerInnen, die wir haben, weniger oder gleich viel Rechte wie wir. Und das ist ein wirklich schwerer Prozess, denn es gibt einmal Werte, die wir teilen, und da sind wir uns zum Beispiel total einig darüber, dass es absolut keine Person auf dieser Welt gibt, die weniger wert ist als eine andere. Und dann gibt es aber ganz praktische Umsetzungshürden, die wir haben, weil zum Beispiel in Deutschland nur eine Ehe erlaubt ist. Ich glaube in allen Ländern, aber in manchen wird es trotzdem anders gelebt. Aber ich meine jetzt, in unserer westlichen Kultur gibt es eben nur eine Ehe, die erlaubt ist. Das alleine ist schon eine Hürde. Wir haben so viel gemeinsam veranlagt. Wir haben genetisch 3 gemeinsame Kinder, die unterscheiden zu anderen Kindern in unserem System. Und es gibt Hürden und Hindernisse, die für uns nicht aufhebbar sind und oder die wir auch nicht aufheben wollen. Mhm. Und das kann aber für eine andere Person eine Red Flag sein, ein Hindernis sein, in Beziehung mit uns zu treten. Das kann Konflikte bedeuten und das kann vor allem ganz schön viel Schmerz bedeuten. Und insofern finde ich es schon wichtig, darüber zu sprechen, auch erstmal vielleicht als Paar sich darüber bewusst zu werden, wollen wir eine hierarchische polyamore Beziehung oder nicht? Und wenn nicht, wie ist das umsetzbar? Wie ist das möglich? werde ich jetzt alle meine Passwörter verändern, wenn überall Tino drin ist. Weil das zum Beispiel ein Zeichen davon wäre, in welcher Hierarchie er ist zu meinen anderen Partnern. Das sind wichtige Fragen und auch da finde ich ein ganz langsamer Prozess, für den man sich ganz viel Zeit nehmen sollte. Und es gibt innerhalb der Poly-Bubble-Community durchaus auch viel Kritik an Hierarchien. Mhm. Und ich verstehe das auf der einen Seite, weil ich eben auch finde, dass jeder faire und gleiche Chancen haben sollte, in Partnerschaft stehen zu dürfen. Und gleichzeitig finde ich es schon eine Königsdisziplin und hierarchische polyamore Beziehungen zu führen, wenn Kinder zum Beispiel involviert sind, aber keine gemeinsame Wohnsituation. Da wäre es dann auch noch mal leichter. Aber ich bin einfach abhängig zum Beispiel davon, dass Tino bei den Kindern ist, wenn ich nicht bei den Kindern bin. Es gibt einfach bestimmte Dinge. Das ist die pragmatische Ebene. Auf der emotionalen Ebene zu betrachten, aber woher weiß ich denn dann, dass ich noch die Wichtigste für dich bin, wenn du jetzt eine andere Partnerin oder Partner hast, der die genau diese Liebe von dir bekommt? Gibt es irgendetwas, womit ich anders sicher sein kann, dass es etwas gibt, was nur ich bin für dich? Und das lässt sich eben in dieser Beziehungsform sehr schön neu explorieren, weil wir uns frei machen davon, dass es die Exklusivität ist oder die Hierarchie ist, die das bereitstellt. Es ist etwas, wo wir ganz viel Intensität reingeben in das Pflegen der Beziehung, um uns ein Gefühl von Sicherheit und Wichtigkeit zu geben. So wie wir es mit unseren drei sehr, sehr unterschiedlichen Kindern machen. Wir haben nicht unser erstes Kind bekommen und dachten danach, ja schade, ich wünschte, sie würde reichen, wir kriegen ja zwar noch ein zweites.
So leer hier.
Ist ja irgendwie auch ein bisschen langweilig, sondern wir haben unser erstes Kind, sie ist perfekt und hatten trotzdem den Wunsch nach mehr Kindern und das hörte auch nicht auf nach dem zweiten Kind. Und in gewisser Weise schlummerte in uns sogar den Wunsch nach noch viel mehr Kindern, aber unsere anderen Kapazitäten schaffen das nicht. Und das ist übrigens, ich weiß, das ist nicht gern gehört, dieser Vergleich zwischen PartnerInnen und Kindern, aber aus meiner Perspektive ist es ein absolut valider Vergleich. Und genauso mit der Limitierung. Ich merke ganz deutlich, ich schaffe nicht mehr Kinder. Ich schaffe es nicht. Ich werde dann diesen einzelnen Kindern nicht mehr gerecht. Ich schaffe auch nicht mehr Partner. Ich wünschte, ich könnte. Ich schaffe es nicht, weil ich werde dann diesen Beziehungen nicht gerecht mit dem, was sie brauchen. Und das ist ein so wichtiger Faktor in Betracht zu ziehen, wenn man darüber nachdenkt, möchte ich Polyamor leben oder ist vielleicht doch eine offene Beziehung das richtige Modell für mich, wenn es um alternative Beziehungsformen geht.
Mhm. Als letztes, weil ihr vorhin auch über Role Models gesprochen habt, dass es eigentlich gar nicht genug Role Models dafür gibt. Du hast ja eine Community, Jamila, die da aufgebaut. Vielleicht können wir das so mit einbinden, dass du kurz darüber sprichst und ihr dann jeweils auch sagt, wo wir euch finden können.
Ja, gerne. Genau, ich bin gerade dabei, meine Ethical Lovers Community zu launchen. Ich selbst habe keine derartigen Ressourcen gehabt im deutschsprachigen Raum, die mir damals vor so vielen Jahren geholfen hätten. Jetzt ist auch Gott sei Dank sehr viel passiert in den Jahren und ich habe mich immer mehr und mehr fortgebildet, eine Expertin zu sein für andere, die ich darin begleiten kann, sich diesen wichtigen Fragen zu stellen, was ist es, was wir brauchen, um sicher und in tiefer Verbindung unsere Beziehung zu öffnen. Oder für die, die auch schon ihre Beziehung geöffnet haben, aber merken, sie brauchen noch mehr Unterstützung dann in der Umsetzung, weil das eine ist eine theoretische, spannende Idee und das andere ist wirklich konfrontiert zu sein mit der Realität und den Gefühlen. Das heißt, in dieser Community arbeiten wir in Calls, in einer Gemeinschaft daran, uns diesen wichtigen Fragen und Herausforderungen zu stellen.
Und die findet man auf deiner Website oder auf Insta? Ja, oder?
Genau, ja, jetzt okay. Auch momentan noch nicht auf Insta. Wir sind noch dabei, uns zu präparieren. Genau. Auf meiner Homepage findet man, auf meiner Website findet man eine Warteliste. Da kann man sich schon drauf eintragen lassen und dann...
Super, packen wir in die Shownotes. Okay. Und Tino, du?
Ich weiß.
Wo finden wir dich? Sehen wir dich demnächst im Fernsehen oder hören wir deine Stimme irgendwo?
Achso. Immer mal wieder überall. Ich glaube, es gibt jetzt gerade nichts Aktuelles, was ich droppen kann. Aber ein paar Projekte, die gerade so ein bisschen schlummern und nicht schlummern.
Aber werden. Du warst in dieser einen Serie, wie hieß die nochmal? Die hatte eine Jahreszahl, oh mein Gott.
1899, ja.
Ja, genau, 1899, daraus kennen die Leute dich.
Ja, was ich gefahren bin in den letzten Jahren, das findet man auf Netflix. Da kann man mich...
Sehr cool. Cool. Und als allerletztes frage ich euch noch, welches Fahrgeschäft, wir sind ja auf dem Beziehungskarussell, was ist denn euer liebstes Fahrgeschäft oder wie wir im Englischen so schön sagen, Thrill Ride und warum?
Also ich kann ja noch nicht mal Tram fahren, ohne dass mir schlecht wird. Tram.
Okay.
Ich muss wirklich aussteigen aus der Tram und ein paar Stationen weiterlaufen, weil mir so schlecht wird. Das heißt, mich findest du unten bei den Süßigkeiten und ich halte eure Taschen und Jacken.
Kennst du die wilde Maus? Also wirklich die spezielle?
Ja, selbstverständlich. Das ist doch eine Holz-Rollercoaster, oder?
Ja, und die hat ja so, das Geilste bei der wilden Maus ist halt, also das, meine Antwort ist Achterbahn offensichtlich, aber bei der wilden Maus ist eher so eine kleine, aber die hat halt so eine, die gemeinste Stelle ist, wenn man ganz oben ist, dann gibt es einen Moment, wo man so aufs Nichts zufährt und dann so wie ein Richter
geht. Ich saß gerade auf der wilden Maus, also der Achterbahn.
Nice.
Ja. Weil wir das Cover fürs Beziehungskarussell, das wurde an so einem Jahrmarkt natürlich gedreht oder geschossen. Und da habe ich natürlich gleich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe mich auf die wilde Maus gesetzt. Und es war genauso wunderbar, wie du sagst. Na gut, vielen, vielen Dank euch zwei. Hat mir wie immer Riesenspaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich packe natürlich alles, wo man euch findet, in die Shownotes. Wenn jemand Fragen hat, dann Jamila ist, wie gesagt, Beziehungscoach, spezialisiert auf dieses Thema, könnt ihr euch bei ihr melden. Bis dann erstmal ganz lieben Dank und bye bye.
Vielen Dank.
Ciao.